herzlich willkommen zum Podcast von Mobility Allstars, dem Netzwerk für eine smarte und lebenswerte Mobilität. In unserem Podcast erfährst du, was Mobilitätsgestalterinnen und Gestalter gerade bewegt.
Ja, herzlich willkommen zum ersten, wenn man so will, Doppelpodcast der Mobility Allstars Teil 2. Wir haben Stefan Karsten hier zu Besuch, seines Zeichens ja Zukunftsforscher und schon sehr lange mobilitätsbewegt, wenn man so möchte. Und wir hatten im ersten Teil ihn gefragt, was seine 5 Thesen sind zur Mobilität der Zukunft. Und die hat er uns genannt. Wir sind aber mit der Zeit überhaupt nicht ausgekommen. Deswegen haben wir beschlossen, jetzt hier noch einen zweiten Teil zu machen, wo wir diese Thesen noch mal ein bisschen vertiefen wollen und wo wir auch noch ein paar andere Fragen loswerden möchten, der Stefan Tschierschwitz, mein Co-Host und ich, ja, damit wir da ein bisschen auch noch mal weiterkommen in unserem Wissen. Mein Name ist übrigens Tobias Pusch, ich bin der andere Host dieses Podcasts. Und Stefan, also Stefan Tschierschwitz, was sind denn die 5 Thesen, die Stefan Karsten aufgestellt hatte?
Ja, hallo zusammen. 5 Stück waren es an der Zahl. Das war zum einen die Road Diets, die Straßendiät, wie wir festgehalten haben. Also Platz wird enger in den Städten und die Straßen müssen vielleicht weichen. Dann war die zweite These von dir, Stefan, so, es geht mehr um den Zugang zur Mobilität und weniger um den Besitz an sich. Es ging um die weibliche Mobilität, ganz spannendes Thema. In dem Kontext haben wir uns auch über Kinder und andere Menschengruppen, die jetzt vielleicht nicht voll im Berufsleben stehen, unterhalten. Die Mobilität on demand, und zwar auf eine autonome Art und Weise, als 4. These. Und ganz zum Schluss auch irgendwie, da sind wir so im Zielkonflikt, Fragestellung hängen geblieben, Gemengelage, Immobilie, Mobilität und Energie. Da passiert ja ganz viel mit Wärmewende und PV und sich verändernder Batterietechnologie. Also eigentlich alles ganz gute Dinge. Aber die Frage, mit der wir da so ein bisschen im Raum geblieben sind, war ja, na, wenn ja alles jetzt grün, nachhaltig und optimal wird, dann können wir nun mit noch mehr Autos weitermachen, weil das tut ja dann dem Klima nicht mehr weh, oder? Vielleicht weiß ich, ob wir direkt mit der These einfangen wollen, weil da hingen wir zuletzt.
Genau, Stefan Karsten, bist du bereit? Und hallo übrigens auch nochmal, Stefan, du bist ja auch hier.
Einen wunderschönen guten Morgen. Definitiv, ich bin bereit, lass uns anfangen, ich freue mich.
In diesem Spannungsfeld Immobilie, Mobilität, Energie, da war so ein bisschen das Ende der Mobilitätswende, bevor sie überhaupt richtig begonnen hat, in Aussicht. Ist es so? Oder besteht Hoffnung?
Nein, ich denke, es besteht auf jeden Fall Hoffnung. Guck mal, wir werden ja jetzt auch durch autonomes Fahren nicht sofort sämtlichen privaten Besitz loswerden. Also das ist ein Transformationsprozess, der startet jetzt und der wird sich über die nächsten wahrscheinlich 15, 20 Jahre hinziehen. Das heißt, wir werden immer noch in den Randgebieten, wo wir immer noch kein Mobilitätsangebot haben, das eigene Auto haben. Aber es ist natürlich die Frage, inwieweit ich trotzdem dieses eigene Auto auf eine ganz andere Art und Weise nutzen kann. Und das finde ich total spannend. Und deswegen habe ich glaube, es ist wirklich 18 Jahre her, dem Daimler-Vorstand so 3 Konzepte für Geschäftsmodelle präsentiert. Und das eine ist ja Car2Go geworden, das andere ist Moovil geworden. Und bei dem dritten hat der Vorstand gesagt, Herr Karsten, das wird es niemals geben. Niemals. Und das war Vehicle to Grid. Vehicle-to-Grid-Mobility habe ich es genannt, in der Erahnung, dass ein Geschäftsmodell für den privaten Kunden am Horizont steht und am Horizont zu erwarten ist, nämlich in dem Moment, wo er die Batterie, die Energie nutzen kann und das wieder einspeisen kann in ein dann intelligentes Stromnetz. Und jetzt wissen wir beide, wir haben nicht mal ein intelligentes Stromnetz, obwohl quasi überall sonst in Europa wir intelligente Stromnetze haben. Interessanterweise, ich wohne ja jetzt auch hier in so einer Eigenheim-Immobilie, Haus, freistehend und beschäftige mich jetzt gerade sehr, sehr intensiv mit dem Thema Photovoltaik. Und ein klassischer Photovoltaikanbieter hat kein intelligentes Energiemanagementsystem. Aber die großen Startups, die haben genau das und die bereiten sich genau darauf vor. Und das finde ich interessant.
Das ist interessant. Da geht es ja an sich darum, also ich weiß nicht, ob das jeder schon kennt oder jeder auch verstanden hat, dass man, wenn man so will, ja Elektroautos nutzt, die ja verhältnismäßig große Batterien haben, größere Batterien, als man zum Beispiel in so einem Haus als Solarspeicher verbauen würde, und sagt, dass man die bedarfsweise zuschalten kann, ne? Dass quasi Energieunternehmen sagen können, wenn sie eine Spitze haben, eine Lastspitze, dann können wir die Autos entladen und diesen Strom wieder dem Stromnetz zuführen, richtig?
Richtig, richtig. Und da kommt natürlich eine Intelligenz ins Spiel, dass du deinen Kalender, dein Google-Kalender, dein Teams-Kalender, kannst du damit koppeln irgendwann mal? Und dann weiß das Energiesystem, Moment, der Kollege muss morgen 250 Kilometer mit seinem eigenen Auto fahren, weil die Kalenderdaten genau das hergeben. Das heißt, jetzt kann ich die Batterie nicht zur Verfügung stehen. Und andererseits kann es genau sehen, oh, übers Wochenende ist er zu Hause oder da kommt Besuch sogar, da wird das Auto überhaupt nicht genutzt und da kann diese Energie genutzt werden. Also da fangen, ich glaube, da sind wir wirklich auch erst am Beginn einer Transformation, die aber für die Refinanzierung von solchen Energiesystemen, von auch teuren Fahrzeugen, von Schulbusflotten extrem wichtig ist und heute schon in unterschiedlichen Ländern auch so ausprobiert wird.
Ich bin deiner Meinung und die Frage, besteht noch Hoffnung, die war auch natürlich so ein bisschen ketzerisch. Ich glaube selbst an die Hoffnung und dass das Gesamtsystem sich in die richtige Richtung bewegt. Ich glaube, dass wenn wir eben nicht, ich weiß nicht, 2 oder 3 PKWs pro Haushalt vielleicht haben, das ist auch schon mal eine Verbesserung, dass das auch durchaus Mobilitätswende vielleicht bedeuten kann. Und das eine, das wir haben, das nutzen wir vielleicht dann auch in der Auslastung nochmal optimaler. Also ich glaube, dass es trotz dieser Energiewende für die Mobilitätswende noch ganz viel Spielraum gibt, der auch durchaus Sinn macht.
Du, und ich finde ja, wir sprechen in Deutschland viel zu wenig über Batterietechnologien, ja, weil das ja immer noch so das Damoklesschwert der deutschen Automobilindustrie ist. Und deswegen habe ich mir zum
Spaß... Da sind wir eigentlich gut, lass uns über Getriebe reden, da sind wir gut.
Naja, es gibt halt keine Getriebe mehr in ein paar Jahren. Ne?
Genau.
Und die Auftragsbücher der Zulieferer sind so leer, wie man sich das überhaupt gar nicht vorstellen kann, was wirklich fatal ist, was wirklich für die Menschen, die dort abend, eine ganz schreckliche Nachricht ist. Aber ich wollte auf was anderes hinaus, nämlich über die Batterie. Und in Deutschland wird so getan, als ob der jetzige Stand der Stand der Dinge ist. Und das ist natürlich lächerlich. Wir haben jetzt 120 Jahre über Dieselmotoren, über Benzinmotoren geforscht und immer weiterentwickelt. Und jeder glaubt in Deutschland, das ist jetzt der Stand der Dinge bei der Batterie. Nein, natürlich nicht. In China werden ganz andere Batterien jetzt schon verbaut als in Deutschland. Das ist dann teilweise mit Feststoffbatterie dann schon. Das ist dann auf Natrium-Ionen-Basis. Das sind keine seltenen Erden. Da ist keine Kinderarbeit involviert. Das ist dann eine Reichweite von 1000 Kilometer, die ich mit einer Batterie habe. Die wird in 5-6 Minuten aufgeladen. Die brennt dann auch nicht mehr. Ja, also diese
Wir
Meldung.
Haben zu wenig Fantasie.
Ja, ich finde, also selbst auch die Presse, die Medien, die stürzen sich ja auf solche Kleinigkeiten oder ist wieder ein Elektroauto, was gebrannt hat. Und das macht mich wirklich wütend, tatsächlich.
Ja. Aber das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man, also du hast gerade gesagt, am Verbrennungsmotor wurde irgendwie Jahrzehnte geforscht und es wurden immer kleine Effizienzverbesserungen wurden groß abgefeiert. Und wenn man sich das mal überlegt, so wenn man nur die Hälfte des Aufwandes jetzt da in Batterieforschung oder in Elektroforschung stecken würde, dann sind da Sprünge zu erwarten. Weil die Technologie ja, glaube ich, auch etwas einfacher ist am Ende des Tages. Also das sollten wir hinkriegen und diese Herausforderung annehmen. Aber bis jetzt wurde sie halt eher verschleppt und verdrängt in Deutschland leider.
Richtig, richtig.
Aber was, wie cool, ne? Also du hast ja an sich gerade aufgezeigt, da steckt ein Geschäftsmodell hinter. Auch für branchenfremde Player, also erstmal natürlich Energiekonzerne, aber dann eben auch die Endkunden. Das heißt, es gibt auch wirklich einen Anreiz und wahrscheinlich auch einen Druck, das zu entwickeln, zumal es ja auch politisch wahrscheinlich gewollt ist, denn es geht hier an sich auch um Dezentralität und Autonomie in der Energieversorgung.
Ja, dadurch wird das System natürlich unfassbar komplex, kannst du dir ja vorstellen.
Und resilient.
Und unfassbar resilient. Genau. Aber die Komplexität wird interessanterweise häufig immer besonders betont. Die Resilienz wird relativ selten betont.
Jetzt kommt ohne Preis.
Und es ist natürlich auch für die Baubranche und für die Immobilienbranche ist das ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen ja eigentlich laut Bundesregierung 400.000 Wohnungen pro Jahr bauen, wovon wir extrem weit entfernt sind. Aber wenn sich dort auch so eine andere Refinanzierungsquelle erschließen könnte, ja, wenn der Parkplatz nicht mehr so wichtig ist, aber die Ladestation umso wichtiger, ist das ja auch für die Bauwirtschaft eine ganz, ganz wichtige Aussage, wie sie anders Immobilien und anders Wohnungen in den Markt bringen kann.
Ja. Wenn wir gerade bei der Immobilie sind, dann lass uns doch mal in deine erste These, die Road Diet im urbanen Raum springen. Heißt Road Diet und die Notwendigkeit parallel dazu, Wohnungen zu bauen und Wohnraum zu schaffen, dass die Straßen dem Wohnraum weichen oder was meinst du mit Road Diet?
Ja, ich glaube, auf der Straße Wohnungen zu bauen ist relativ schwierig. Ich glaube, der Straßenraum, der wegfällt und der wird wegfällt, da müssen wir uns gar keine Illusion machen. Die eine Stadt ist da schneller, die andere langsamer. Der wird dann für sichere Radwege genutzt, der wird dann für sichere Fußgängerwege genutzt und der wird dann für den ÖPNV genutzt. Und da kommen wir dem Ziel der Mobilitätswende schon ein ganz, ganz großes Stück näher. Parkplätze, Parkhäuser, riesige versiegelte Flächen, die heute vollkommen ineffizient genutzt werden, nämlich durch Autos, die den Einzelhandel stören und blockieren, die werden mit Sicherheit umgebaut und transformiert. Und das sind riesige Flächen, die zum Beispiel für Wohnungsbau zur Verfügung stehen, aber auch für ganz andere Nutzungen. Ich meine, die Parkhäuser werden heute schon für Logistikflächen genutzt, ja, weil das nah am Endkunden ist und weil die Parkhäuser nicht mehr ausgelastet sind. Also ich glaube, das sind einfach riesige Potenziale, die wir erschließen müssen auf eine möglichst schnelle Art und Weise.
Die Immobilienwirtschaft wird sich freuen. Also mir fällt das auch hier im privaten Umfeld aus, bei mir in der Kleinstadt, dass einfach, wenn irgendwo jetzt ein Familienhaus platt gemacht wird und dann wird da, keine Ahnung, ein Haus mit 6 oder 8 Einheiten hingesetzt, dann ist das Grundstück oft fast komplett gepflastert wegen der Parkflächen, die da sind. Und wenn man sich überlegt, das könntest du ganz anders nutzen, nämlich nicht als Parkplatz, der häufig leer ist, sondern da könntest du auch noch ein bisschen Wohnraum errichten. Das ist ein viel besseren Hebel. Ne? Also lohnt sich. Aber noch mal eine Sache, die mir aus unserem ersten Take in Erinnerung geblieben ist. Ein super Satz. Du hast ja gesagt, Straßen werden zu Mobilitätsräumen. Das finde ich interessant. Ne? Also Mobilitätsraum, ich finde, da hört man fast schon raus. Da geht es auch fast so ein bisschen um sowas wie Begegnung. Ich glaube, Shared Space oder so ist ja so ein Konzept, wo man sagt, so alle dürfen das hier nutzen, aber bitte nehmt Rücksicht. Das ist so ein bisschen die Verkehrsregel, die da gilt.
Ja, bitte nehmt Rücksicht. Ist auch ein super Schlagwort, was wir, glaube ich, verlernt haben.
Das funktioniert super, ja.
Sowohl zwischen Fußgänger als auch Fahrradfahrer.
Stärkere gewinnen, ja.
Genau. als auch Auto mit allem anderen. Ich finde, Shared Space, da schließt sich so einer dieser Kreise zum Thema autonomes Fahren. Ich finde, autonomes Fahren geben eine fantastische Möglichkeit, wirklich Shared Spaces neu zu denken. Denn per Definition ein autonomes Auto, ja, wenn da ein spielendes Kind vor dem sitzt, dann ist das erstmal blockiert. Dann kann es da nicht so einfach dran vorbeifahren. Also es wird mit Sicherheit nicht über das Kind fahren, da können wir uns heute schon sicher sein. Aber es wird sehr, sehr vorsichtig um dieses Kind herum navigieren. Und genau das Gleiche passiert mit Fußgängern und Fahrradfahrern. Und das heißt, da entwickeln sich, glaube ich, wirklich neue Räume, die wir ja jetzt schon ausprobieren in unterschiedlichen Städten, die wir dann aber auch viel, viel größer noch in die Fläche bekommen können. Aber was Mobilitätsräume so richtig sind, ich glaube, das ist ein richtig wichtiges Forschungsthema. Denn eins der schlechtesten Beispiele ist ja die Friedrichstraße in Berlin. Die wurde 2 Jahre dicht gemacht und dann hat man da so ein paar Möbel hingestellt und dann durften die Fahrradfahrer da mitten auf der Straße fahren und die Autos durften halt nicht mehr fahren. Und ganz ehrlich, das war unfassbar hässlich. Also es war kein schöner Ort. Der Einzelhandel hat trotzdem profitiert, ja, der hat trotzdem mehr Umsätze generiert, bis angeblich auf diese eine Weinhändlerin, aber das ist, glaube ich, auch eher ein Mythos. Da sollte sie mal in ihr Weinsortiment gucken. Aber dieser Raum als solches, der war nicht gut. Und das heißt, wir müssen schon darüber nachdenken, wie wir diese Räume von der Haustür bis zur Haustür oder von der Ladentür bis zur Ladentür anders gestalten. Diese klassische Aufteilung, da kommt ein Bürgersteig mit einer Bordsteinkante und dann ist irgendwie eine Straßenfläche und dann kommt wieder eine Bordsteinkante und Bürgersteig und die nächste Haustür. Ich glaube, das ist nicht richtig. Aber da fehlen uns tatsächlich auch aus der Planung noch die Antworten, wie diese Räume anders aussehen können.
Was meinst du nicht richtig? Also was für eine Vorstellung hättest du von diesem Raum? Also vielleicht da noch, ich habe natürlich auch ein Bild, also so eine ganz große, schöne Fläche mit keinen klaren Auftrennungen der Verkehrsträger. Das ist ja irgendwie so das Gefühl von Freiheit. Also in meiner, ne, Visualisierung irgendwie toll. Und aber dann komme ich, also unterhalte mich in diesem Kontext ab und zu mal mit Verkehrsplanern und dann kommt ja immer die Frage, ne, wer hat denn jetzt Vorrang und wie regel ich das jetzt? Und der Planer möchte am liebsten dann wieder seine Bordsteinkante haben und irgendwas, wo man auch wirklich physisch die Abgrenzung merkt. Und der Fahrradfahrer sagt ja am Ende des Tages auch, ich will nicht nur eine Spur haben mit einem bunten Belag, sondern ich will ja links und rechts am liebsten eine Wand haben, damit mich keiner umfährt. Also irgendwie alle denken ja doch wieder in diesen Abgrenzungen.
Also die Verkehrsplanerinnen und Verkehrsplaner, die würde ich erstmal außen vor lassen. Die haben wirklich jahrzehntelang Mist gemacht und die haben ihre Prognosemodelle auf alten Wohlstandsrechnungen aufgesetzt. Also denen vertraue ich jetzt erstmal gar nicht. Und ich glaube nicht, dass die in der Lage sind, diese Räume zu konzipieren. Ja, und jetzt gibt's einen Shitstorm und das finde ich vollkommen in Ordnung und vollkommen legitim. Also fangt an, drüber nachzudenken. Dieses Recht auf Sicherheit ist wirklich ganz, ganz zentral natürlich. Und es wird Fahrradräume geben, die abgetrennt sind, die separiert sind, weil da auch schnell fahrende Autos vielleicht da daneben fahren. Aber ansonsten finde ich diesen Freiheitsgedanken, fände ich schon toll. Lass uns das doch mal ausprobieren. Und du siehst also, wie viel unterschiedliche Typologien wir jetzt schon in 5 Minuten entwickelt haben. Und deswegen ist meine Antwort ist wahrscheinlich ganz lokal. Also wir werden, dass die Fußgängerzone wird keine Fußgängerzone mehr bleiben, weil das funktioniert auch nicht. Das heißt, die wird sich öffnen müssen. Die muss urbaner, die muss attraktiver werden. So, die Bundesstraße in einer Stadt, die wird sicherlich irgendwie auch räumliche Separierung aufweisen. So, und dann wird es ganz viele Mischformen geben. Ich war vor kurzem in der Schweiz gewesen, Sicherheit im öffentlichen Raum, Sicherheit im Straßenbereich, Tempo 30. Wie denkt man da Nachbarschaften? Wie denkt man da Kreuzungen? Wie denkt man ein Wohngebiet versus Gewerbegebiet versus Durchgangsstraße? Das sind alles Typologien, die werden sich anders verhalten müssen. Und da freue ich mich auf Lösungen, die ich ganz offen gesagt auch nicht habe. Aber
müssen wir lustvoll erkunden gemeinsam.
Ja, die Standardlösung von heute ist eine Standardlösung aus der Vergangenheit.
Interessant ist ja, dass selbst sowas wie Fußgängerzone ist ja auch an sich nur zu verstehen in Abgrenzung zum bisherigen oder zur anderen Mobilität. Also es braucht deswegen eine Fußgängerzone, weil jedes andere Straßenmodell in so einer Innenstadt nicht funktioniert. Aber wenn man sich überlegt, man hat in Zukunft nur noch solche auf irgendeine Weise rücksichtsvollen oder geteilten Räume, dann ist die Fußgängerzone vielleicht auch gar nicht mehr nötig als Schutzraum, weil alles Schutzraum ist sozusagen, ne?
Genau. Und ich finde also dieses gegenseitige Raumnutzung, ja, das ist, wie gesagt, wir haben es echt verlernt. Also lasst uns doch mal bei diesem wirklich soziologischen Moment anfangen, wie können wir wieder lernen, miteinander Räume zu nutzen, ja, Fußgänger, Fahrradfahrer und auch Autofahrer. Und ey, ich nehme mich da überhaupt nicht aus, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin. Ich sag den Autofahrern dann auch schon das eine oder andere Mal auf eine relativ deutliche Art und Weise, was er gerade falsch gemacht hat. Also ihr könnt euch vorstellen,
ein Pädagoge. Was da abgeht. Ja. Okay, dann kommen wir mal zur nächsten These, würde ich sagen, Stefan.
Ja, oder? Stefan. Vielleicht das Thema autonomes Fahren und vielleicht an der Stelle mal die Frage an dich. Wie lange dauert, also autonomes Fahren gibt's ja heute schon. Du hast vorhin erzählt, dass in China hat die Batterie einen anderen Stand. In China hat wahrscheinlich auch das autonome Fahren einen anderen Stand. Also wir sind da ja schon gefühlt wahrscheinlich weiter, als wir in Deutschland heute daran glauben mögen. Wie lange dauert denn eigentlich diese Mobilitätswende? Vielleicht am Beispiel dieses autonomen Fahrens deiner Meinung nach noch wirklich? Also wie viele Jahre müssen wir da in die Zukunft schauen? Das ist ja die Masterfrage, ne? 20, 30 oder 35?
Ja, du hast ja gesagt, an sich ginge das schon technisch und auch regulatorisch. Bisschen die Frage vielleicht auch der Geschäftsmodelle beim On-Demand-Ride-Sharing, dass die vielleicht auch noch gar nicht so weit sind. Also,
ja,
aber man,
also
wann?
Ja, gestern.
Gut. Wo muss ich unterschreiben?
In USA fahren sie schon, in China fahren sie schon. In Hessen gibt es das erste autonome Ride-Sharing-Konzept, was ausprobiert wird. Lustigerweise, Stefan, das finde ich total interessant. Gerade erst hat das Bundesverkehrsministerium auf LinkedIn ein Post abgesetzt, der auch gleich heftig kommentiert worden ist. Wir dürfen bereits überall autonom fahren. Die Gesetzgrundlage ist schon längst da. Und ich habe wirklich mit sogenannten Expertinnen und Experten teilweise in meinem Leben zu tun, die irgendwelche Studien aus dem Jahr 2010, ich hoffe, diejenige Person hört jetzt gerade zu, zitieren, an der sie selber beteiligt waren, dass so etwas in Deutschland niemals möglich sein wird in den nächsten 20 Jahren. Ja, und dann sitzt du da und denkst, Leute, fangt doch mal an zu lesen. Ja, bildet euch doch mal. Nein, es ist möglich. Wir können es machen. Es hängt, glaube ich, sehr, sehr stark auch an den Landräten und an den Bürgermeistern tatsächlich zu sagen, hey, startet doch, macht es doch direkt bei uns. Die Geschäftsmodelle werden seit vielen, vielen Jahren ausprobiert. Und die heißen Uber und die heißen Lyft und die heißen Bolt und die heißen Taxi und die heißen vielleicht auch Bus. Und das sind alles Systeme mit einem Fahrer oder mit einer Fahrerin und die werden alle autonom. Und die werden, also ein Bus, ein ÖPNV wird 50-60%, das wissen wir schon, Prozent günstiger sein als mit einem Fahrer oder mit einer Fahrerin. Das heißt, da sind plötzlich Fahrzeuge. Diese Fahrzeuge werden auch immer günstiger produziert werden. Die Batterie wird immer günstiger. Die autonomen Systeme wird immer günstiger. Wir haben nur noch modulare Fahrzeuge. Und dann bestellst du dir das. Und dann wirst du vielleicht mit Werbung auch noch voll gedröhnt. Und dann nimmst du vielleicht an einer Umfrage teil. Und dann fährst du damit umsonst.
Oder dann fährst du vielleicht zu Lidl statt zu Aldi, weil dein ursprünglicher Plan mit einer Werbung quasi geändert wurde. Ja. Aber es ist schon, und es löst halt auch noch das Problem des drastischen, zumindest Busfahrermangels, der aber wahrscheinlich früher oder später auch ein U-Bahn-Fahrer oder was auch immer Mangel werden wird, der ja auch wirklich schon heftigst da ist, ne?
Ja, und der sich heute schon im Fahrplan tatsächlich niederschlägt, Ausdünnung der Busangebote. Und
das ist Schulbusverkehre, ein Riesenproblem, ne? Also da hast du auch wirklich, da haben die Kommunen enorme Schmerzen. Auch deswegen werden sie wahrscheinlich solche autonomen Lösungen umarmen.
Ja.
Aber trotzdem ist nun mal die Frage, du bist ja der Hellseher im Zweifelsfall oder der Wissende. Wann geht's in die Masse? Also ich weiß natürlich, weil wir ja auch ein Projekt oder zwei verantworten, dass das heute schon geht mit Sicherheitsfahrer. Das ist ja noch die zulassungsrechtliche Voraussetzung. Und da muss noch an der Technologie ein bisschen weiter geschraubt werden. Aber wann geht's ins Volumen?
Es geht erst dann ins Volumen, wenn wir die Fahrzeuge haben. Und das ist ein echtes Nadelöhr, da hast du vollkommen recht. Ich vermute, das wird noch so um die 5 Jahre dauern, bis wir die Masse an Fahrzeugen haben, die autonom fähig sind. Und zwar Level 4 reicht ja in vielerlei Hinsicht aus. Über Level 5 streiten sich die Experten auch noch in den Anwendungen. Aber Level 4 Fahrzeuge werden wir in der Masse wahrscheinlich in 5 Jahren auch in Deutschland im Markt haben. Eigentlich jedes chinesische Elektroauto ist heute Level 4 fähig. Das wird in der Masse, muss das produziert werden. Und die Masse ist hier tatsächlich das Problem und das Nadelöhr.
Also Level 4 ohne, also kein Fahrer, der im Fahrzeug nochmal was machen muss, sondern lediglich von der Ferne überwacht, ne? Zur Definition.
Und kannst du einmal kurz den Unterschied zu Level 5 erklären?
Level 5 ist ein frei flottierendes Fahrzeug, ohne Fahrer, ohne Überwachung, sondern das ist komplett autonom über Sensorentechnik gesteuert.
Also ist der Unterschied zwischen Teenager und Erwachsener quasi so aus Elternsicht?
Okay.
Wissen wir nicht. Du, aber Stefan, nochmal die Frage. Also in 5 Jahren sind die Fahrzeuge soweit, dann gehen wir ins Volumen. Also dann behaupten wir es einfach mal, ab 2030 kann Volumenhochlauf zumindest mal in Deutschland und Europa stattfinden. Jetzt, wir wissen ja, dass in Amerika die Flotten schon da sind und auch schon im Volumen und China kenne ich nicht so viel Erzählungen, aber wahrscheinlich noch ein Stück weiter. Was heißt es dann in der Übersetzung? Also die ganze Welt fährt eigentlich schon längst so rum und zwar zigfach, tausendfach. Und wir feiern dann den ersten Volumenvertrag im ÖPNV? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nee, der erste Vertrag wird ja in Hamburg realisiert wahrscheinlich. Nächstes Jahr mit Moja, ein On-Demand-Ridesharing-Angebot. Das wird dann aber auch nicht dieses Volumen sein, was wir für die Verkehrswende brauchen. Das ist dann einfach ein attraktives Angebot, was du mal nutzen kannst. Aber es wird jetzt nicht die Verkehrswende beeinflussen. Und ganz ehrlich, wir müssen bei dem autonomen Fahren, das ist zwar in vielerlei Hinsicht eine Riesenchance und Möglichkeit, um die Defizite und Herausforderungen zu überwinden, aber dieses andere Szenario, was ich eben schon so ein bisschen skizziert habe, die Fahrzeuge werden günstiger, es sind dann einfach nur noch solche Pots. Ich werde da mit Werbung berieselt. Das ist ein Szenario, was gar nicht so utopisch ist. Das ist eher eine Dystopie, weil dann haben wir plötzlich Zehntausende von solchen Pots wieder in den Städten, die sind dann wieder vollgestopft. Und wenn wir die Straßen und die Infrastrukturen nicht bereinigt haben und nicht gerade gezurrt haben für Fahrradfahrer und Fußgänger, dann stehen plötzlich wieder, ist eigentlich genau alles gleich, nur dass wir nicht selber steuern müssen. Also es ist eine Riesenchance, gerade für den ÖPNV im ländlichen Raum, die Leute einzusammeln, abzuholen für wenig Geld, vielleicht auch zur nächsten Bushaltestelle oder nicht Bushaltestelle, zum nächsten Bahnhof zu bringen, wo sie dann auf die Schiene gesetzt werden. Das kann auch viel an Problemen lösen in Städten, aber auch da wieder eine Spur pro Richtung, dann mit autonomen Pods ist völlig okay, sodass ich nebenher noch Fahrrad fahren kann. Mhm. Also es ist
also vielleicht so ein bisschen die Analogie aus der Mikromobilität, die da in Paris verbannt wurde. Irgendwann kamen die vielen Scooter und dann sind es die vielen Pods. Dann total. Regen sich alle auf, dass es irgendwie noch viel chaotischer ist als früher und jetzt setzt Regulation ein total. Und damit Ordnung, nenne ich es jetzt mal. Kann man sich das so vorstellen?
Ja, mit dem einen Unterschied, dass Paris ja wirklich schon eine super Regulation hatte. Die Menschen wollten es trotzdem nicht. Aber mein Gott, so ist es dann halt. Aber so in der Analogie sonst, genau. Es wird chinesische Anbieter geben, genau wie diese chinesischen Fahrradanbieter vor 5 Jahren, die zehntausende Fahrräder und in Zukunft Pots einfach in unsere Städte schwemmen.
Ja, wir erinnern uns, ja. War nicht immer, also, nee. Ja.
Nee. Ist das eigentlich was in der Wiederholung einfach genauso im Fortschritt passieren muss? Oder darf man auch sagen, es sind zwar damals nur die Fahrräder gewesen und die waren so 1.0 und jetzt sind es irgendwie die abgefahrenen Pots, aber wir haben daraus gelernt und wir überspringen diesen Mechanismus einmal.
Ja,
Stefan. Kriegen wir das hin als Menschheit?
Ey, ganz ehrlich, ich glaube nicht. Ich bin ja wirklich optimistisch, aber der Mensch, der ist ein solches Gewohnheitstier ja. Und der macht genau die gleichen Fehler. Und da bin ich total pessimistisch. Du weißt das, ich weiß das, also müssen wir Aufklärung betreiben und wir müssen an die Politikerinnen und Politiker, um denen das erzählen, was dort passieren könnte. Und das ist immer, deswegen bin ich als Zukunftsforscher, bin ich auch immer Historiker. Dieses Lernen aus der Vergangenheit und manches hat gut funktioniert und das ist eine Analogie, die ich nutzen kann und manches funktioniert nicht so gut und da müssen wir gegensteuern.
So, ich würde mal auf den nächsten Punkt gehen.
Zugang nicht Besitztum. Ist das jetzt was Physisches, was du damit meinst oder geht es dir auch um Digitalität und den digitalen Zugang?
Du hattest in der letzten Episode gesagt, Stichwort guter Zugang, da sind wir uns schon mal einig, der Fahrkartenautomat ist es nicht. Der ist eher eine Barriere, und zwar eine harte Barriere.
Richtig. Und Stefan, es ist beides in unterschiedlicher Dimension und Ausprägung. So ein digitaler Zugang, den kannst du heute schon an unterschiedlichen Orten angucken. In Deutschland glaube ich nicht, aber in Amsterdam, in London, in New York. Ja. Da kannst du zum Beispiel, und das ist auch nur eine Übergangstechnologie, aber das ist heute schon möglich. Du hast einfach eine Kreditkarte, du hast dein Smartphone, du musst dich nirgends registrieren. Und du läufst einfach an diesen Ständern des ÖPNVs. Weißt du, wenn du da den Bahnsteig betrittst, dann hast du da überall solche Gates und dann hast du irgendwo solche Barcodes. Du läufst einfach dran vorbei. und du wirst registriert im System, ohne dass du dich registriert hast. Und dann fährst du damit 10-mal. Und wenn du damit 10-mal gefahren bist, also so 4-mal morgens hin und abends zurück und dann nochmal irgendwie eine Fahrt zum Essen. Und dann weiß dieses System, oh, jetzt bist du gerade eine Wochenkarte abgefahren. Das heißt, ab jetzt fährst du die restlichen 3 Tage, fährst du komplett umsonst. Und das, weißt du, das ist einfach eine andere Art, barrierefrei mobil zu sein. Und du musst dir über nichts Gedanken machen. Du nutzt einfach den ÖPNV. Und ist das nicht fantastisch? Ist das nicht ein Incentive? Und die Benutzerinnen und Benutzerzahlen, die steigen natürlich in solchen Orten, weil die Leute wollen das ausprobieren, wollen das testen und wollen gucken, wie das funktioniert. So, und jetzt wird nochmal 2-3 Jahre in die Zukunft geblickt. Jetzt haben wir ja künstliche Intelligenz und irgendwann sind diese Systeme auch in Deutschland einfach nutzbar. Das heißt, du steigst ein und das System weiß, oh, das ist jetzt ein Scooter von dem Anbieter oder das ist der Bus in der Stadt oder das ist das Bike-Sharing-Angebot oder das Carsharing-Angebot. Und plötzlich fängst du an, Pakete zu schnüren. Und plötzlich fängst du an, in diesem System selber zu verstehen, wie du mobil bist, was du für Bewegungsmuster hast, was du für Fahrzeuge benutzt. Und dann wird das einfach automatisch zugeordnet und am Ende der Woche oder am Ende des Monats kriegst du deine Abrechnung oder hast vielleicht auch ein Abo und nutzt das gänzlich intuitiv, ohne überhaupt zu wissen, was du da genutzt hast. So, und das ist der digitale Zugang und das wird viel verändern. Und der physische Zugang sind Mobilitätshubs. Sehr, sehr wichtig finde. Und Mobility Hubs, das können ja einerseits die Tankstellen der Zukunft sein, also die Tankstellen verschwinden ja. Und das sind natürlich tolle Orte, wo du Mobilität anbieten kannst. Das sind halt viel häufig leider immer noch diese bemalte Straße. Berlin, Hamburg, Düsseldorf, München, da hast du einfach bemalte Straßenfläche und da darfst du dann halt dein Scooter abstellen, dein Bikesharing-Angebot abstellen. Ich hoffe, es sind in Zukunft neue Architekturen, neue Räume, wo vielleicht dann noch ein Coworking-Space, Schreibtisch integriert ist, wo der ÖPNV vielleicht einen Infostand hat, wo vielleicht eine Fahrradwerkstatt inkludiert ist. Aber das sind dann halt solche physischen Zugänge, wo auch Angebote gebündelt werden.
Nochmal dann die Frage dazu, das Deutschland-Ticket ist dann ja an sich was sehr Positives in so einem Kontext, oder? Weil es ja an sich eine radikale Vereinfachung ist. Also kann man auch den Kopf ausschalten, wenn man das hat.
Ja, also in so wie du sprichst, ja, das ist toll. Für die, die auf dem Land wohnen, ist es nicht toll, weil sie haben keinen ÖPNV.
Und dann haben sie für 50 Euro im Monat kein ÖPNV, statt 0 Euro. Ja.
Aber genau. Und du kannst jetzt anfangen, dieses Deutschland-Ticket zu kombinieren mit 10 Minuten Fahrrad, mit 15 Minuten Scooter, mit 30 Minuten Carsharing, mit 3 On-Demand-Ride-Sharing-Fahrten.
So, mit 3 ICE-Fahrten im Monat.
Hey. So, und da wird es intelligent, ja. Hm. Und da kannst du Pakete ganz stark individualisieren. Das kostet dann nicht mehr 49 Euro, sondern vielleicht 79 Euro. Und hast plötzlich ein Maß an Mobilität, mit dem du rumspielen kannst, was du ausprobieren kannst. Und das ist toll.
Und das nenne ich dann Mobility as a Service, oder? Das ist doch die Welt, von der du sprichst.
Und der wir seit vielen Jahren sprechen.
Absolut. Da hänge ich auch so ein bisschen. Also die Vision, die du hier beschreibst, diese Einfachheit und ne, sich um die Mobilität nicht kümmern zu müssen, sondern sie zu konsumieren und hintenrum läuft's zu meinem Optimum kostenseitig. Genauso will ich's haben. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das einfach unsere deutsche Brille ist mit diesen separierten. Das ist der eine Anbieter, das ist der andere Anbieter, das ist mein Kunde, das ist dein Kunde. Also glaubst du wirklich, dass sich das durchsetzt? Oder scheitert es an den Geschäftsmodellen und an diesem, ne, wessen Kunde ist es jetzt eigentlich?
Also, ich weiß nicht, ob ich es beim letzten Mal schon gesagt habe, aber die Perspektive der jungen Bevölkerung auf die Mobilität ist Unabhängigkeit und Flexibilität. So. Das heißt, ey, ich bin 50 Jahre. Ich versuche das auch, ja, und ich will das auch und ich frage das auch nach. Also ich bin auch unabhängig und flexibel. Aber wir dürfen jetzt nicht von der älteren Bevölkerung auf die junge Bevölkerung schließen. Wir dürfen jetzt nicht aus den klassischen Mobilitätsverhalten schließen, dass das immer so sein wird. Im Gegenteil.
Ganz wichtiger Punkt.
Es ist, ich liege tatsächlich, Stefan, und da hast du auch vollkommen recht, ich liege in vielerlei Hinsicht mit meinen Annahmen richtig, aber zeitlich liege ich fast immer daneben. Weil ich glaube, es geht viel, viel schneller. Ich glaube, wir haben die Technologien. Ich glaube, wir haben die Angebote. Ich glaube, wir haben die Geschäftsmodelle ansatzweise. Und ich glaube auch, dass wir in Ansätzen schon die Zielgruppen dafür haben. So, aber es geht eben doch nicht so schnell. Aber das ist für mich kein Hindernis, trotzdem immer wieder das zu predigen. Und ich sehe ja, wie sich der ÖPNV anstrengt. Und ich sehe ja, wie die Sachen ausprobieren. Und ich sehe, wie auch Konsolidierungen im Sharing-Bereich immer zu einer stärkeren Professionalisierung führen. Und deswegen bleibe ich da auch hier optimistisch, auch wenn vielleicht meine Zeithorizonte ein bisschen daneben liegen.
Aber ganz spannend finde ich ist der Aspekt, also dieser ja genau Gewohnheit oder wenn man sagt, as a service, da steckt ja drin, ich bin bereit, auch was zu konsumieren. Service mache ich ja mal dann, wenn ich sage, oh, ich könnte es vielleicht auch selber machen, aber ich nehme es mal in Anspruch, weil es bequemer ist. Und es wird wahrscheinlich auch immer noch Leute geben, also wie auch, keine Ahnung, beim Thema, du hast einen komplexen Wasserrohrbruch im Haus, die meisten sagen, ich rufe einen Klempner und einige sagen, ah, ich glaube, das kann ich selbst. So, und gehen dann da ran. Also es wird, glaube ich, auch immer diese Typen geben, die da auch nicht loslassen können. Service zu konsumieren heißt auch loslassen.
Ja, also ich bin eher Absolut. Der Klempner-Typ. Also nicht der eigene Klempner-Typ, sondern den...
Ich bin da reingewachsen im Laufe der Zeit. Von, ah, das kann ich alles selbst hin zu, ich bin doch nicht bekloppt und mache alles selbst. Ne? Also so, das ist so ein bisschen bei mir auch eine innere Reise gewesen. Und selbst wenn Mobility as a Service eventuell teurer ist, was noch nicht mal gesagt ist, dann könnte man auch sagen, aber es lohnt sich, weil ich zum Beispiel meine Lebenszeit und meine Lebensqualität oder meine Lebenszeit nicht mehr dafür aufwende, den Wagen zur Wartung in die Werkstatt zu bringen oder keine Ahnung was, ne? Oder dass ich auch keine Fehlzeiten mehr habe, weil das Auto nicht startet oder irgendwie sowas.
Ja. Du, guck mal, wir hatten vor 10 Jahren hatten wir eine komplett monomodale Welt. Wir hatten das Auto, wir hatten das Fahrrad, wir hatten die Fußgänger und den ÖPNV und dann gab es noch ein Taxi und dann gab es noch ein paar stationäre Carsharing-Angebote. So, und dieser Trend Multimodalität, der ist komplett ungebrochen. Das Nutzen der Möglichkeiten, das Nutzen des Angebotes. Und deswegen, also ich halte das, diesen Trend halte ich für komplett irreversibel. Der wird nicht mehr verschwinden. Die Angebote werden sich ausdifferenzieren. Der eine Anbieter, der heute im Markt ist, wird verschwinden. Ein neuer kommt hinzu. Also.
Lasst uns zur letzten These kommen. Ja. Also wie wir aus dieser intermodalen Realität, wie du sie jetzt gerade beschreibst, wie wir die zugänglich für alle Bevölkerungsgruppen machen. Das Stichwort war eben weibliche Mobilität. Stefan, was ist weibliche Mobilität? Nochmal so kurz auf den Punkt gebracht. Und wie kriegen wir sie, wie kriegen wir das System dahingehend aufgebrochen?
Ja, also weibliche Mobilität findet in Räumen statt, die von Männern für Männern gebaut und realisiert worden sind. Weibliche Mobilität ist viel komplexer in ihren Wegeketten, nutzt viel mehr unterschiedliche Fahrzeuge, wenn die zur Verfügung stehen, hat weniger Zugriff aufs Auto, findet unter Zeitdruck statt und ist eine Mobilität, die häufig eben immer noch mit kleinen Kindern zusammen durchgeführt wird oder mit älteren Menschen, die sogenannte Sorgemobilität. Und vieles, was ich gerade gesagt habe, beziehungsweise davor gesagt habe, das spielt ja darauf ein. Zugang. Also wie kann ich einfach, ohne mich irgendwo anzumelden und zu registrieren, genau unter diesen Rahmenbedingungen jedes Verkehrsmittel nutzen? Würde sofort einen signifikanten Anteil an weiblicher Mobilität bedeuten. Die Fahrzeuge, die wir heute nutzen, sind häufig fast immer Fahrzeuge, die Männer designt haben für Männer. Ja, guck dir ein Carsharing-Auto an, das ist einfach ein ganz normales Auto. Es gibt kein Carsharing-Prototyp, außer in China. Da gibt es die ersten Konzeptfahrzeuge. Die Fahrzeuge sind immer komplex. Ja, auch ich, wenn ich mich in Carsharing-Autos einsetze und ich nutze unterschiedliche Modelle, wirklich Fahrzeugmodelle, jedes Mal die gleiche lächerliche Leier, Blinker, Fensterheber, Regensensoren. Wie funktioniert der Mist? Ja, unfassbar. Unfassbar lächerliche Produkte. Ich kann es nicht anders sagen. So, also wenn wir das unter der Brille einer weiblichen Perspektive sehen, kann man diese Fahrzeuge anders konzipieren, auch um genau diese Bedürfnissen gerecht zu werden.
Also im Klartext, unsere Mobilitätswelt ist gemacht von Männern für Männer. Deswegen also wenig Gespür gehabt für weibliche Bedürfnisse. Und, das hatten wir letztes Mal auch schon erörtert, es geht an sich auch nicht nur um weibliche, sondern es geht um alles, was nicht Mann ist. Also zum Beispiel auch ganz viel Kind. Auch für Kinder ist diese Mobilitätswelt ja überhaupt nicht geschaffen. Also Kinder sind ja quasi eher so ein Störfaktor in diesem ganzen System. Und auch da gilt es ja irgendwie eine neue Sichtweise zu entwickeln, oder?
Ja, inklusive Mobilität. Inklusive Mobilität. Unsere Räume, unser öffentlicher Raum kann von allen gleichberechtigt genutzt werden. Das ist heute nicht der Fall. Ja. Auch das Thema Sicherheit spielt ja eine ganz zentrale Rolle. Viele Frauen haben Angst im öffentlichen Raum, haben Angst im ÖPNV. Und ich kann es 1:1 nachvollziehen, weil unser öffentlicher Raum ist nicht gut konzipiert. Der ist immer noch dunkel, der ist immer noch unübersichtlich. Ja. Der hat immer noch viele monofunktionale Räume, die einfach leer sind. Ja, auch das ist eine Aufgabe an Stadtplanerinnen und Stadtplaner, einfach Städte anders zu denken.
Ja, und vor allem sich mal zu überlegen, was man für ein wahnsinnige, was man für wahnsinnige Gelder in die Hand nimmt, um zum Beispiel das Straßennetz zu optimieren, zu perfektionieren, instand zu halten, und sich überlegt, nimm mal 10% davon für eine attraktive Stadt, für Aufenthalts- und Lebensqualität. Oder meinetwegen auch nur, um auch mal schönes Beispiel bei uns im Ort, nicht nur die Kreisstraße gut in Schuss zu halten, sondern auch den Radweg daneben, der ein Paradies an Bodenwellen ist, wo man sagt, ich bin doch nicht bekloppt und fahre mit dem Rad lang. Völliger Wahnsinn, da wird man mit ganz wenig Geld ganz viel bewegen können. Und stattdessen, was macht man? Erstmal müssen die Straßen stimmen und dann ist das Geld leider alle. Ja, Pech gehabt für alle, die nicht Auto fahren.
Und die Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer müssen auf der Straße fahren, weil sie den Radweg nicht mehr benutzen können. Ja. Und ein Lastenfahrrad ist wahrscheinlich sogar viel zu eng konzipiert. Also der öffentliche Raum ist zu eng, um mit einem Lastenfahrrad, wo ich einfach auch mal Kinder mitnehmen könnte, unterwegs sein zu können. Und viele Lastenfahrräder, muss man auch fairerweise sagen, sind so schwer gebaut und konstruiert, dass ich die als Frau gar nicht nutzen kann. Also auch das, welches Art von Lastenrad-Sharing biete ich eigentlich an, damit das intuitiv genutzt werden kann?
Also mega komplex und total viel Details, was ich mich gerade frage. Also wie stoßen wir es an? Es passiert, weil sich in der Gesellschaft Inklusion ohnehin darstellt und fortsetzt, oder müssen wir in der Branche Mobilität nochmal stärkere Impulse setzen oder stärkere Veränderungen irgendwo lostreten? Wo setzen wir an?
Vielleicht
erst in der Pflicht.
Vielleicht in der Finanzwelt, um mal ein ganz anderes Thema aufzumachen. Aber für was werden Gelder wie zur Verfügung gestellt? Für was werden günstige Kredite und Zinsen bereitgestellt? Und glücklicherweise sind wir ja jetzt in der ESG-Welt angekommen. Dieses Jahr, nächstes Jahr fängt die erste große Welle ESG-Zertifizierung an. Die Offenlegung von, wie bin ich mobil, die Offenlegung von Energie, die Offenlegung von Nachhaltigkeitsthemen. Nachhaltiges Finanzmanagement spielt hier eine ganz wichtige Rolle. Nur noch für nachhaltig Positionierung werden auch günstige Kredite zur Verfügung gestellt. Und das sind doch jetzt genau diese Themen. Ja, ein Lastenrad-Sharing, was auch, das funktioniert nicht von heute auf morgen. Das muss einfach 2-3 Jahre im Markt sein. Das muss gut finanziert sein. Da dürfen die Akteure keine Angst haben, dass dann die Kreditlinien gestrichen werden. Und das ist natürlich nicht nur eine Aufgabe der Banken und der Investoren, sondern es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Also, Stefan, dir vielen Dank für deine Zeit und an meinen Co-Host Stefan mit PH. Ich muss ehrlich sagen, das Thema weibliche Mobilität, da würde ich mir auch gerne nochmal, das würde ich gerne nochmal vertiefen. Das ist wirklich, da steckt ganz, ganz viel drin. Das haben wir jetzt leider wieder nur kurz gestreift. In der ersten Episode mit Stefan Karsten hatten wir das ein bisschen länger, deswegen ist es, finde ich, auch okay, dass wir das jetzt nicht ganz so ausführlich gemacht haben, aber da geht es am Ende darum, ob du als Verkehrsteilnehmer gesehen wirst oder als Störfaktor. Und ich finde es besser, wenn wir versuchen, uns alle gegenseitig, wenn wir uns im öffentlichen Raum bewegen, als Verkehrsteilnehmer auch zu betrachten.
Auch von mir danke, Stefan. Wir fragen zum Schluss immer, wenn du in einem Jahr wiederkommst, worüber unterhalten wir uns? Also wir schauen mit dir ja die ganze Zeit in die Zukunft. Fällt dir noch was ein, was in einem Jahr Hot Topic sein wird?
Oder was wir vergessen haben?
Jetzt erwischt ihr mich auf dem falschen Fuß. Oh Gott, ich soll jetzt irgendwas sagen, was in einem Jahr Hot Topic ist?
Ja, oder was wir, nee, oder okay, was wir vielleicht heute nicht beleuchten okay, konnten okay, letztes Mal. Okay.
Ich glaube, in einem Jahr sprechen wir darüber, dass die Bahn mittlerweile nur noch bei 50% Pünktlichkeit angekommen ist.
Eine Dystopie. Autsch.
Ja, wir können ja nicht immer nur über tolle Sachen und Optimismus sprechen, sondern die Bahn ist der mit Abstand wichtigste Anbieter von Mobilität in diesem Land. Und dass die Bahn es nicht schafft, darüber sprechen wir in einem Jahr.
Okay. Absolut. Du gibst uns so viel Futter für zukünftige Themen. Das nehmen wir mit. Stefan, vielen Dank. Die zwei Folgen waren total spannend mit dir. Hab mich sehr gefreut, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast und mit uns gemeinsam so ein bisschen in die Zukunft geschaut hast.
Hey, ich danke mich bei euch. Es war wirklich ein Fest. Alles Gute euch. Danke.
Tschüss, Stefan.
Ciao.
Ja, boah, Stefan mit PH, da war echt eine Menge drin. Da hast du uns ja einen echten super Gast organisiert. Vielen Dank.
Ja, ich habe mir schon gedacht, dass da viel bei rumkommt, aber war echt viel Holz, total spannend. Ich könnte mich mit dem Mann stundenlang unterhalten. Ja. Das ist einfach total interessant.
Inspirierend.
Macht auch, ja, total inspirierend. Also was mir, also waren ja so viele Sachen dabei, aber die Sache, die ich, wie ich es auf den Punkt bringen würde, wäre weg von Verkehrsplanertum und hin zu Mobilitätsplanerinnen und Planer und Mobilitätsräumen. Zeitgleich ist das ja auch noch ein unerforschtes Themenfeld, wie er gesagt hat. Also das habe ich mir gemerkt. Hm. Daran müssen wir alle gemeinsam arbeiten. Dort können wir dann alle anderen Themen mit ranflanschen. Aber dieses Ökosystem eines Raumes, den es so noch nicht gibt. Das ist die große Herausforderung und das nehme ich auf jeden Fall mit in meine Vereinsarbeit mit den Mobility Allstars. Vielleicht können wir da nochmal aus unserer Mitgliedschaft was gemeinsam machen. Was ist bei dir hängen geblieben? Ja,
also ich finde vor allem diesen Punkt auch zu sagen, wir müssen noch viel, viel kreativer werden, noch viel mehr Fantasie haben. Negativ ausgedrückt könnte man auch sagen, wir, also du und ich, wir sind ja so auf dem Weg zur 50, sind, auch wenn wir es vielleicht von Herzen uns anders wünschen, in unseren Vorstellungen oft noch ganz doll gefangen von dem Status quo. Es ist unheimlich schwer, dieses Denken aufzubrechen. Aber wenn man es dann tut, dann finde ich es unheimlich lustvoll und spannend und das macht total Spaß zu sagen, boah, da kann man richtig krass was verändern und verbessern. Und eine Sache, die auch noch hängen geblieben ist bei mir, und das hat, finde ich, der Stefan auch gut gezeigt oder haben wir da auch gut gemerkt, alles hängt mit allem zusammen. Das ist so interessant, ne, wie diese fünf Thesen, die er genannt hat, die haben alle viele Schnittstellen miteinander. Da sieht man so, man kann natürlich nicht einfach nur eine Maßnahme umsetzen, sondern wenn man irgendwie links unten ein bisschen da dran zuppelt, dann bewegt sich auch oben rechts was. Ne?
Absolut. Also du, den holen wir uns tatsächlich mal wieder rein, vielleicht zum Bahnthema. An alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen, ihr habt es genauso spannend gefunden wie wir und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Für heute macht's gut und bis bald.
Genau, bis bald. Und falls jemand von euch noch eine gute Expertin für weibliche Mobilität kennt, dann lasst uns das gerne wissen. Denn das ist ein Thema, wie gesagt, da wollen wir auch nochmal etwas verstärkt ran. Denn ja, chronisch unterbeleuchtet, würde ich sagen.
Bis bald, macht's gut.
Bis zum nächsten Mal, tschüss.
Du möchtest auch zur Mobilitätswende beitragen? Dann bist du bei Mobility Allstars genau richtig. Werde Teil unserer Community und besuche uns unter www.mobility-allstars.com.
Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de.